SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Judith Bühler. Hallo. Deutschland will nach Afghanistan abschieben. So steht es im Koalitionsvertrag. Um dieses Ziel zu erreichen, will Bundesminister Dobrindt direkte Gespräche mit der radikal-islamischen Taliban-Regierung in Afghanistan aufnehmen. Aber wie soll das gehen? Gespräche mit einer Regierung, die nicht als solche anerkannt ist. Aus Berlin, Gabor Hallas.
Die Bundesregierung nennt die Taliban eine de facto Regierung. Sie erkennt diese nicht als politisch legitim an. Das zu ändern sei nach jetzigem Stand nicht Gegenstand der Debatte. So sagt es der Regierungssprecher Stefan Cornelius. Er verweist auf den Koalitionsvertrag darauf, dass Deutschland Straftäter auch nach Syrien und Afghanistan abschieben will. Der Bundeskanzler verfolge das mit Nachdruck. Es gäbe viele Wege, um zu diesem Ziel zu kommen. Ähnlich äußerten sich Auswärtiges Amt und Innenministerium. Sie betonten, dass es technische Kontakte mit den Taliban gebe, also Gespräche über deren Büro in Katar. Man sei in Kontakt mit regionalen Schlüsselpartnern. Bundesinnenminister Dobrindt hatte gestern gesagt, wer Rückführung nach Afghanistan wolle, müsse auch mit denen sprechen, die das entscheiden. Das Ministerium betonte, dass direkte Gespräche mit den Taliban eine Option von mehreren sein könnten. Kritik daran gibt es vom Koalitionspartner. SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler sagte im ARD-Morgenmagazin, bei den Taliban handle es sich um eine internationale Terrororganisation. Sie über direkte Verhandlungen mehr oder weniger anzuerkennen, nannte Fiedler problematisch.
Russland hat die Taliban-Regierung heute offiziell anerkannt. Gegen die Ukraine läuft derweil der russische Angriffskrieg weiter. In der Nacht wurden heftige Luftangriffe gemeldet. Nach ukrainischen Angaben soll es sich um die schwerste Attacke seit Kriegsbeginn handeln. Unterdessen meldet das UN-Kinderhilfswerk UNICEF, die Zahl der getöteten und verletzten Kinder in der Ukraine habe sich innerhalb weniger Monate verdreifacht. Demnach seien zwischen März und Ende Mai dieses Jahres mehr als 220 Jungen und Mädchen verletzt oder getötet worden. Und Russland? Geht offenbar immer härter im Krieg vor. Nach Geheimdienstinformationen setzen russische Truppen Chemiewaffen gegen ukrainische Soldaten ein. Das hat die Bundesregierung bestätigt. Markus Sambale berichtet.
Es geht um die Substanz Chlorpikrin, einen sogenannten Lungenkampfstoff. Der kann Lungenschäden verursachen und in hoher Konzentration in geschlossenen Räumen tödlich sein. Der Kampfstoff wurde schon im Ersten Weltkrieg verwendet. Russische Truppen sollen diesen Stoff regelmäßig im Krieg gegen die Ukraine einsetzen. So lauten die Erkenntnisse, die der Bundesnachrichtendienst zusammen mit westlichen Partnern veröffentlicht hat. Der Sprecher von Kanzler Friedrich Merz wirft Russland vor, damit gegen das Chemiewaffenübereinkommen zu verstoßen, das ein weltweites Verbot solcher Waffen zum Ziel hat. Der russische Einsatz dieser Waffen zeige, dass der Krieg mit immer höherer Brutalität und Intensität geführt werde.
Schützt das Bundesgesundheitsministerium Jens Spahn, wenn es um die Maskenaffäre während der Corona-Pandemie geht? Diese Frage drängt sich auf, wenn man sieht, wie schwer es bei dem Thema ist, an Infos zu kommen. Der Bericht der Sonderermittlerin Margareta Sudhoff lag lange Zeit nur geschwärzt vor. Bis jetzt. Birte Sönnigsen berichtet.
Beim Blick in den Bericht, der WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung komplett ungeschwärzt vorliegt, fällt auf, dass häufig Fußnoten geschwärzt wurden, die zeigen, wie der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn in Entscheidungen eingebunden war. Zum Teil über seinen Bundestags-E-Mail-Account. Konkrete Fragen dazu beantwortet das Gesundheitsministerium nicht und verweist bei den Schwärzungen nur allgemein auf Persönlichkeitsrechte und laufende Gerichtsprozesse. Der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahm kritisiert, dass es auch umfangreiche Schwärzungen an Stellen gebe, an denen es gar nicht nötig sei. Er wirft Gesundheitsministerin Wagen vor, die politische Verantwortung von Jens Spahn und der Union verschleiern zu wollen. Grüne und Linke haben die Sonderermittlerin Margareta Sudhoff in der kommenden Woche zur Sondersitzung des Haushalts- und Gesundheitsausschusses eingeladen. Sudhoff hat sich bisher noch nicht zu ihrem Bericht geäußert. Sie will nächste Woche in den Ausschüssen die Fragen der Abgeordneten beantworten.
Fokus Südwest.
Wie sicher ist die Kreuzung Olga-Eck in der Stuttgarter Innenstadt? Darüber wird seit Mai diskutiert. Damals gab es dort einen schweren Verkehrsunfall. Bald sollen dort Autos und Co. langsamer fahren müssen. Einzelheiten von Andi Dangel.
Anfang Mai war am Olga-Eck ein Auto in eine Menschengruppe gefahren. Eine Frau starb. Mit der Einführung von Tempo 30 in 2 Stufen soll nun die Sicherheit an diesem Verkehrsknoten verbessert werden. Das hat uns die Stadt Stuttgart bestätigt. Möglich sei eine Geschwindigkeitsreduzierung an dieser Stelle, weil an den Straßen am Olga-Eck Schulwege verlaufen. In diesem Fall erlaubt es die Straßenverkehrsordnung, ein Tempolimit einzuführen. Für weitere Maßnahmen muss erst das Ergebnis einer Sicherheitsüberprüfung abgewartet werden. Die erste Stufe, Tempo 30, soll bald entlang der Charlottenstraße kommen. Ein genauer Zeitpunkt stehe aber noch nicht fest.
Wir bleiben in Stuttgart. Wer an den dortigen Hauptbahnhof mit dem Zug möchte und aus Richtung Singen kommt, für den sieht es in Zukunft eher schlecht aus. Die Gäubahn soll ja zeitweise nicht mehr bis zum Hauptbahnhof fahren. Dagegen hat die Deutsche Umwelthilfe geklagt und ist damit jetzt gescheitert. Wieder. Der Verwaltungsgerichtshof hat einen Eilantrag der Umwelthilfe abgewiesen. Frieda Kümmerer.
Wegen des Großprojekts Stuttgart 21 soll nach derzeitigen Plänen die Gäubahnstrecke zwischen Zürich, Singen, Horb und Stuttgart im kommenden Jahr unterbrochen werden. Züge sollen dann in Stuttgart Vaihingen und nicht wie bisher am Hauptbahnhof enden. Reisende müssten dann mehrere Jahre in die S-Bahn umsteigen. Das wollte die Deutsche Umwelthilfe verhindern. Sie forderte, dass die Bahn die Strecke so lange nicht unterbrechen darf, bis das Eisenbahnbundesamt entschieden hat, ob darin ein Verstoß besteht gegen den S21-Planfeststellungsbeschluss. Der Verwaltungsgerichtshof lehnte den Eilantrag ab, da es dafür keinen Grund gebe. Weitere Verfahren der Deutschen Umwelthilfe sind noch offen.
Auch wenn die erste Hitzewelle bei uns vorbei ist, trocken bleibt es trotzdem. Deshalb verbieten immer mehr Landkreise in Baden-Württemberg es, Wasser aus Gewässern zu entnehmen. Thorsten Hansel.
So gilt zum Beispiel im Kreis Rottweil ab morgen ein Wasserentnahmeverbot aus Bächen, Flüssen, Weihern und Teichen. Das Verbot gilt auch für kleine Wassermengen, um Eimer oder Gießkannen zu füllen. An manchen Stellen seien bereits ganze Bachläufe ausgetrocknet. Kurze Regenschauer würden die Lage nicht verbessern. Das Landratsamt Ludwigsburg weist auf die Gefahr für Pflanzen und Tiere hin. Durch den niedrigen Wasserstand steige die Temperatur und sinke der Sauerstoffgehalt des Wassers. Unter anderem in den Kreisen Alb-Donau, Waldshut, Heilbronn, Ravensburg und Esslingen ist es ebenfalls verboten, Wasser aus oberirdischen Gewässern zu entnehmen.
Und es ist in diesem Sommer nicht nur ziemlich trocken, sondern insgesamt heiß. Das wirkt sich auch auf die Wassertemperatur im Rhein aus. Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Eder hat wegen der hohen Temperaturen die 2. von 4 Warnstufen ausgerufen. Das hat Folgen für Unternehmen, die Kühlwasser aus dem Rhein entnehmen. Christian Buttgereit.
Die Unternehmen wurden zu vorsorglichen Maßnahmen aufgefordert, heißt es in einer Mitteilung des Klimaschutzministeriums. Beispielsweise müssen sie die Gewässertemperatur vor und nach der Einleitung von Kühlwasser messen. Die Warnstufe 2 wurde verhängt, weil die Wassertemperatur im Rhein 27 Grad erreicht hat. Die Wassertemperatur der Mosel liegt nur knapp darunter. Ab 28 Grad gilt die 3. Warnstufe, ab 29 die 4. Dann können Betriebe, die Kühlwasser benötigen, aufgefordert werden, ihre Produktion vorübergehend einzustellen. Hohe Wassertemperaturen wirken sich auf das ökologische Gleichgewicht von Gewässern aus und können zu verstärkter Algenbildung und Fischsterben führen.
Wir haben es gerade gehört, auch das Wasser der Mosel ist warm. Mehr Sorgen bereitet der Schifffahrt dort aber die beschädigte Moselschleuse in St. Adelgund. Sie soll ab morgen wieder im Testbetrieb laufen. Zunächst dürfen aber nur Güterschiffe durch das beschädigte Tor, erklärte der Sprecher der Generaldirektion Wasserschifffahrt Dominik Schröder. Passagierschiffe müssten erstmal noch länger warten.
Eigentlich haben wir geplant, erstmal keine Fahrgastschiffe zu schleusen, weil mit Fahrgästen drauf, da ist noch das Risiko uns zu hoch, dass vielleicht das Tor irgendwann mal doch nachgeben könnte oder wie auch immer. Ich sag mal so, ne, wenn das Schiff reinfährt und das Tor hält nicht, ich glaube, dann hat sich das erledigt mit der Torschleuse und dann müssen wir auf die Dammbalken umsteigen.
Bei Notschleusungen mit diesen Dammbalken würde es deutlich länger dauern, die 50 derzeit festhängenden Schiffe durch die Schleuse zu bekommen. Bis Dienstag soll der Probebetrieb jetzt erstmal laufen. Danach wird entschieden, wie es weitergeht.
Die gute Nachricht.
Krebs ist eine furchtbare Krankheit und oft fühlen wir Menschen uns, wenn wir damit konfrontiert werden, machtlos. Aber man kann krebskranken Menschen helfen, so wie die Radfahrerinnen und Radfahrer, die bei der sogenannten Vortour der Hoffnung mitmachen. Der Sinn? Geld für krebskranke Kinder sammeln. In Landau ging die Tour heute Morgen los. Bis Sonntag fahren rund 140 Teilnehmer auf Rennrädern durch die Pfalz, darunter Ministerpräsident Schweizer. Der erste Stopp ist in Dudenhofen. Dort besuchen die Radfahrer das Kinderhospiz Sterntaler. Das Hospiz gehört seit 2 Jahren zu den wichtigsten Spendenempfängern der Tour. Am Ende kommen die Radfahrer dann wieder an ihren Ausgangspunkt Landau zurück. Im vergangenen Jahr sind bei der Tour 750.000 Euro zusammengekommen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.